Guten Morgen miteinander. Ich will Sie bitten, dass Sie alle Ihre Stühle so stellen, dass Sie einfach gerade und bequem sitzen. Es lohnt sich wirklich. Ich weiss, wie das so ist, auch bei Frühstückstreffen sonst, dass Sie wirklich gerade sitzen, dass der Rücken nicht Ihnen wehtut. Es hat ein Waschbein da drin, es tut mir ein bisschen leid. Wir haben frische Luft reingelassen, jetzt haben wir dafür noch ein Waschbein drin. Das ist ein bisschen das Problem. Genau. Also, ich freue mich, da zu sein. Natürlich bin ich in der Heilsarmee. Ich kenne die Heilsarmee nicht so gut. Ich bin als junger Christ, habe ich mich natürlich mit William Buss und mit all diesen Bewegungen auseinandergesetzt. Und bin immer begeistert gewesen über das, was da entstanden ist. Und jetzt ist es so, dass meine älteste Tochter bei Rahab schafft in Zürich. Also, sie ist nicht Offizierin, sondern sie schafft als Sozialarbeiterin. Das ist die milieuaufsuchende Arbeit. Einige von Ihnen haben mir schon reagiert, dass sie das kennen. Da ist sie dabei und freue mich natürlich. Aber ich weiss wahrscheinlich mehr über die Heilsarmee als Sie. Ich habe ihr schon mal gesagt, sie müsse unbedingt Biografie lesen von William Buss. Und jetzt, als ich da war, werde ich ihr das nochmal sagen. Sie muss das unbedingt lesen. Genau, ich werde auf Hochdeutsch umstellen. Ich habe bewusst gefragt, Mirko, es fällt mir ein bisschen leichter. Und das Thema lautet Krisen als Wendepunkt. Ich habe den Morgen so aufgebaut, dass ich zunächst ein paar allgemeine Dinge über Krisen zeigen möchte. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Krisen nicht nur etwas Negatives sind, sondern dass wir manche Dinge nicht lernen würden, wenn wir nicht Krisen hätten. Und im zweiten Teil möchte ich Ihnen dann zeigen, welches das beste Fundament ist, in unserem Leben ein Fundament, das eben auch in den Krisen standhält. Schauen wir gleich ein, Krisen gehören wirklich zu unserem Leben. Der bekannte Autor David Henri Thoreau hat einmal gesagt, die meisten Menschen leben ihr Leben in stiller Verzweiflung. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber da ist schon sehr, sehr viel Wahrheit dabei. Wissen Sie, mit den Krisen ist es so eine Sache. Wenn man selber in einer Krise ist, dann weiß man das. Man spürt es, man leidet darunter. Wenn andere in einer Krise sind, dann merkt man das nicht. Also ob ich im Moment in einer Krise bin oder nicht, das wissen Sie nicht. Sie wissen gerade mal so viel, wie ich Ihnen sage. Und sogar wenn ich Ihnen sagen würde, wie es mir im Moment geht, wissen Sie immer noch nicht, wie es mir wirklich geht, weil es eben meine Krise ist. Und so stehen wir manchmal in Gefahr, dass wir den Eindruck haben, allen Menschen geht es gut, außer selber ist man in einer Krise. Aber das stimmt nicht. Wir erleben viele kleine Krisen, wir erleben manche mittlere Krisen und wir erleben immer mal wieder, auch wenn wir älter sind, auf jeden Fall große Krisen. Ich sage ein paar Stichworte. Ich könnte mir vorstellen, dass heute Morgen Frauen, vielleicht auch vereinzelt Männer, da sind, die als Kinder körperlich, psychisch oder vielleicht sogar sexuell missbraucht worden sind. Das, was sie erlebt haben, liegt Jahre, Jahrzehnte zurück, aber es prägt noch heute ihr Leben. Sie leben vielleicht in einer Partnerschaft oder einer Ehe und sie merken, das, was sie damals erlebt haben, dieses Trauma, es prägt noch heute ihr Leben und sie leiden darunter. Viele Menschen erleben Krisen durch Lebensschuld. Interessanterweise nicht nur fromme Leute. Oder da würde man sagen, ist klar, die leiden unter Schuldgefühlen. Aber auch Menschen, die überhaupt nichts am Hut haben mit dem Glauben, werden älter und leiden darunter, dass sie Dinge versäumt haben, die sie hätten tun sollen. Fast alle Menschen erleben Krisen durch Verlust. Da stirbt ein Mensch, den man geliebt hat. Oder, und ich habe den Eindruck, das ist oft die größere Krise, man verliert einen Menschen durch Scheidung. Das ist deswegen die größere Krise, weil es auf der einen Seite jemand ist, den man geliebt hat und auf der anderen Seite die Frage bleibt, hätte ich die Beziehung retten können, wenn ich nur ein bisschen anders gelebt hätte. Und das ist eine echte Krise. Rückschläge in unserem Leben führen zu Krisen. Stichwort Karriereknick. Geht immer vorwärts und plötzlich wird man arbeitslos. Viele Menschen fallen in ein ganz großes Loch, weil sie die große Liebe nie gefunden haben. Also eine Krise, die mit ungefähr 30 Jahren beginnt, manchmal Jahre, Jahrzehnte hinweg dauert. Ich bin wirklich Senioren und Seniorinnen begegnet, die es nie überwunden haben, dass sie die große Liebe nie gefunden haben. Krankheitsnöte können uns völlig aus der Bahn werfen. Jeder Übergang von einem Lebensabschnitt zum nächsten ist eine riesen Herausforderung. Das beginnt schon, wenn Kinder in die Schule kommen. Geht weiter, wenn Jugendliche in die Berufswelt wechseln. Jeder Stellenwechsel ist eine Herausforderung und nicht zu vergessen die Pensionierung. Junge Leute können sich das ja nicht vorstellen. Mein Sohn war Teenager, hat gesagt, ich möchte jetzt schon in Rente gehen. Er hat gesagt, ja, das sagst du, wenn du 15 bist. Aber wenn man dann 65 ist, viele von Ihnen haben ja das Alter schon längstens überschritten, dann ist es eine Herausforderung. Man hat viel Zeit. Man verliert ein Stück etwas von der Bedeutung, die man vorher gehabt hat. Das kann eine echte Herausforderung oder eine Krise heraufbeschwören. Die größte Herausforderung aber in unserem Leben, und die wartet jetzt tatsächlich auf jeden von uns, das ist das Sterben und der Tod. Wenn wir nicht überraschend durch einen Unfall aus dem Leben gerissen werden, sondern wenn wir Zeit haben zu sterben, auf dem Sterbebett liegen, das ist eine echte Herausforderung und kann zu einer Krise führen. Ich könnte noch vieles anfügen. Vielleicht sieht Ihre Krise ganz anders aus, aber Krisen gehören zu unserem Leben. Jetzt ist es klar, Krisen mögen wir nicht. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen liebt es, in einer Krise zu sein, würde wahrscheinlich niemand sagen, ja, ich liebe das. Krisen verursachen Gefühlschaos, mangelndes Selbstwertgefühl, manchmal Depressionen. Und von daher mögen wir Krisen nicht. Aber Krisen sind wichtig für unser Leben. Wir würden ganz viele Dinge nicht lernen, wenn wir nicht Krisen erleben würden. Und ich möchte Ihnen einfach mal stichwortartig einige Dinge zeigen. Es sind nur ganz wenige. Wir lernen noch viel mehr, als was ich Ihnen jetzt zeige. In Krisen verlieren wir zum Beispiel Illusionen. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Sie sehen dieses Wort hier. Wir verlieren Täuschungen. Ein kleines Kind muss bald einmal feststellen, dass es den Osterhasen nicht gibt. Ja, das ist für einen kleinen Müpf eine Riesenenttäuschung, aber das muss es lernen, weil es den Osterhasen einfach nicht gibt. Wir werden enttäuscht, weil der Chef uns nicht die Anerkennung und den Dank gegeben hat. Sind Sie schon mal von Freunden enttäuscht worden? Ja, das ist sehr bitter. Aber es ist eine ganz wichtige Erfahrung, weil jetzt lernen wir, wer ist ein echter Freund, wer ist kein echter Freund, auf wen kann ich mich verlassen, auf wen kann ich mich nicht verlassen, das lernen wir eben in der Krise. Also wir verlieren Illusionen, wir werden enttäuscht. In Krisen lernen wir häufig auch einen neuen und notwendigen Lebensstil. Da ist ein Topmanager, er erleidet einen Herzinfarkt und jetzt merkt er, ich muss etwas gesünder essen. Weniger Hektik. Weniger Stress, etwas mehr Bewegung, das lernt er in der Krise. Er hat einen guten Bekannten, der hat ein schlimmes Magengeschwür und in dieser Zeit lernt er richtig zu essen. Also bei jedem Bissen Messer und Gabel hinlegen und, ich weiß nicht mehr, 32 Mal kauen oder irgend so etwas, das lernt er in der Krise. In Krisen lernen wir bewusster zu leben. Als meine Frau vor vielen Jahren Krebs hatte, war uns plötzlich bewusst, wir werden nicht automatisch einfach miteinander alt. Es ist nicht selbstverständlich. Sondern es könnte auch sein, dass wir früher einander auch verlieren. Und wir lernten dann in dieser Zeit deutlich bewusster zu leben. Also wenn wir Zeit haben, dass wir einfach nicht so das nebenbei machen, sondern dass wir versuchen, einander zu genießen, füreinander da zu sein, die Zeit gut auszukosten. Das lernten wir in der Krise. Und das Gute ist, das hat wirklich gehalten. In Krisen werden oft Dinge, die bis jetzt unwichtig waren, plötzlich enorm wichtig. Und andere Dinge, die man als enorm wichtig empfunden hat, werden plötzlich unwichtig. Als meine Frau Krebs hatte, war mir plötzlich klar, es spielt doch eigentlich keine Rolle, ob ich etwas mehr oder etwas weniger verdiene. Es spielt doch keine Rolle, ob ich etwas mehr oder etwas weniger Karriere mache. Da gibt es auch andere Dinge, die sind deutlich wichtiger. Zum Beispiel Treue, füreinander da zu sein und so weiter. Das lernten wir in der Krise. In Krisen lernen wir auch, uns besser in Menschen hineinzufühlen und sie zu verstehen. Ich bin seit über 40 Jahren auch als Seelsorger unterwegs. Und natürlich versucht man, wenn Menschen einem gegenüber sitzen, man versucht sie zu verstehen, man versucht sie in sie hinein zu versetzen. Soll ich Ihnen etwas verraten? Das ist gar nicht so einfach. Aber in der Krise habe ich das gelernt, dass ich weicher geworden bin. Also Leute, die mich vor 20 Jahren gekannt haben, die mich heute kennen, sagen, ja, du bist deutlich weicher geworden. Wenn Menschen mir gegenüber sitzen, leiden über irgendetwas, auch körperlich, gesundheitlich, dann fühle ich mit und ich kann mitleiden, irgendwo viel, viel mehr als vorher. Das lernte ich in der Krise. Das konnte ich vorher in dem Sinn nicht. Noch etwas möchte ich nennen. In Krisen macht Gott uns oft zu Persönlichkeiten. Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss ich Ihnen sagen, die entscheidendsten Zeiten meines Lebens waren nicht die, in denen alles locker vom Hocker ging, sondern es waren die schweren Zeiten, die notvollen Zeiten, die Krisen, und zwar nicht nur jetzt die ganz große Krise, eben der Krebs meiner Frau oder als wir unsere Enkelin an einer Malaria verloren haben. Das waren so ganz schwere Krisen, aber auch durch die vielen mittleren Krisen und kleinen Krisen, die man machte, hat Gott uns zu einer Persönlichkeit geformt. Das sind einfach so ein paar Beispiele. Es gibt noch andere Dinge, die Sie lernen können. Aber mein Wunsch heute Morgen ist, dass Sie nach Hause gehen und sagen, also die Krise, die ich erlebe, ist zwar unangenehm, natürlich wäre ich froh, es würde mir besser gehen, aber sie ist nicht nur negativ, sondern durchaus auch positiv. Ich kann manche Dinge lernen, die ich sonst nicht lernen würde. Ist das verständlich? Nehmen Sie das bitte mit. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Ich hoffe, dass Sie heute Morgen jetzt nicht gekommen sind mit der Erwartung, dass ich Ihnen einen Weg zeige, wie Sie nie mehr in eine Krise kommen oder wie Sie ganz schnell aus der Krise herauskommen. Einen solchen Weg gibt es nicht. Krisen müssen normalerweise durchgestanden werden. Das heißt, es gibt kaum Abkürzungen. Und nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, wäre das ja auch schade, oder, wenn Sie ganz leicht aus Krisen herauskämen. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes. Ob wir eine Krise meistern oder nicht, hängt ganz stark davon ab, ob wir ein stabiles Fundament in unserem Leben haben. Also je stabiler das Fundament in unserem Leben ist, umso besser meistern wir Krisen. Ich hoffe, dass es auch nachvollziehbar ist von Ihrer Seite her. Und jetzt frage ich Sie einfach mal, Sie müssen jetzt nicht antworten, aber ehrlich, haben Sie ein Fundament in Ihrem Leben? Ein Fundament, das auch wirklich trägt, nicht nur in den Sonnentagen, sondern auch wenn alles drunter und drüber geht. Wissen Sie, was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele Menschen, wenn es ihnen einigermaßen gut geht, diese Frage nicht stellen, was könnte das Fundament in meinem Leben sein? Und dann geraten sie in eine Krise und dann haben sie oft nicht mehr die Ruhe und nicht mehr den kühlen Kopf, um zu überlegen, was könnte jetzt das beste Fundament in meinem Leben sein. Und viele machen dann einen Schnellschuss. Eine Fachfrau für Gesundheit hat mir erzählt, wenn ihre Kollegen, Kolleginnen in einer Krise sind, dann berühren sie ganz schnell Holz und sagen, Holz berühren. Ja, das soll schützen. Oder ich denke an eine Frau, die in einer richtigen Krise war und in dieser Situation Kontakt aufnahm zu einer Frau, die anscheinend Kontakt zu Engeln hat, um eine Engelsbotschaft zu bekommen. Und ich erinnere mich früher an unsere Nachbarin, die war wirklich in einer richtigen Krise. Ich bin ihr dann mal begegnet im Garten, dann habe ich gesagt, wie geht es dir? Und dann hat sie gesagt, weißt du, es geht mir ganz, ganz schlecht. Aber es wird schon so herauskommen, wie es herauskommen muss. Sag mal das auch hier. Es wird schon so herauskommen, wie es herauskommen muss. Ja, ich hätte sie am liebsten gefragt, woher weißt du das? Oder es ist ja kein Fundament. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte ja nicht ihr schwaches Fundament wegnehmen. Aber das ist kein Fundament. Und ich möchte richtig verstanden sein. Ich mache das nicht lächerlich. Wir brauchen alle ein Fundament. Aber das Fundament muss tragen. Einige von Ihnen sind im Moment in keiner Krise. Ich möchte Sie bitten, danken Sie Gott dafür, dass Sie im Moment in keiner Krise sind. Aber fragen Sie und nützen Sie die Zeit aus und fragen Sie sich, was könnte jetzt das Fundament in meinem Leben sein? Denn die nächste Krise steht vor der Tür. Das kann ich Ihnen ziemlich sicher versichern. Einige von Ihnen sind im Moment in einer Krise. Ich bitte Sie, auch wenn Sie in einer Krise sind, machen Sie jetzt keinen Schnellschuss. sondern überlegen Sie einmal, was könnte das Fundament in meinem Leben sein? Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen nachdenken. Ich greife zu meiner Bibel. Und schauen Sie, die Bibel ist nicht nur ein altes Buch. Das ist sie natürlich auch, aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Sie ist von Gott inspiriert, sie ist von Gott eingegeben. Gott hat uns seine Gedanken gegeben, damit wir wissen, wie wir richtig leben, richtig sterben können, wie wir einfach unser Leben auch meistern. Und ich ermutige Sie sehr, wenn Sie die Bibel vielleicht noch nie gelesen haben oder schon lange nicht mehr gelesen haben, lesen Sie mal wieder Ihre Bibel. Die Bibel ist für Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt das Fundament ihres Lebens. Und sie machen eine wunderbare Erfahrung, nämlich das Fundament trägt wirklich. Ich habe hier meine Bibel geöffnet und ich lese Ihnen mal einen Bibelvers vor aus Johannes 14, Vers 6. Es ist ein Zitat von Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt bitte denken Sie mal gut mit. Jesus sagt hier nicht, ich bin ein Weg unter vielen Wegen, ich bin eine Wahrheit unter mehreren Wahrheiten, ich bin ein Leben unter verschiedenen Leben, sondern er sagt ganz absolut, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt gut mitdenken. Entweder ist dieser extreme Satz, und soll ich Ihnen etwas verraten, er ist absolut extrem. Ich glaube, es gibt niemanden, der einen extremeren Satz gesagt hat als dieser Satz. Entweder ist dieser extreme Satz völlig aus der Luft gegriffen, aber dann ist es das Beste, wir schließen unsere Bibel, werfen sie in den nächsten Apfeleimer, sind bitte konsequent und treten aus der Kirche oder Freikirche aus. Oder aber der Satz ist wahr. Es gibt wirklich nur die zwei Möglichkeiten. Wenn er aber wahr ist, dann müssen wir uns einmal fragen, wer ist denn dieser Jesus? Was könnte er für unser Leben bedeuten? Könnte er vielleicht wirklich Fundament in unserem Leben sein? Und darüber möchte ich nachdenken. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus der Schöpfer des Universums ist. Die Bibel geht sogar noch weiter. Die Bibel sagt, Jesus ist Gott, der vor 2000 Jahren Mensch geworden ist. Und schauen Sie, nur weil Jesus Mensch geworden ist, haben wir überhaupt eine Ahnung, wer Gott ist. Jetzt fragen Sie vielleicht, Beat, woran erkenne ich, dass Jesus Gott war? Nun, er hat seine Gottheit immer wieder bewiesen, zum Beispiel in den Wunden, die er getan hat. Er hat Kranke geheilt, er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Er hat einige Male Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt, den Angehörigen gegeben. Aber der größte Beweis, dass er wirklich Gott war, war der, dass er, nachdem er am Kreuz gestorben ist, am dritten Tag real, wirklich körperlich von den Toten auferstanden ist. Was war geschehen? Jesus wurde gefangen genommen, man schleppte ihn von Verhör zu Verhör, man klagte ihn an, hätte Gott gelästert, weil er sich eben Gott gleich machte. Am Anfang keine Anklagepunkte. Das Leben Jesu war vollkommen, es war perfekt, falsche Zeugen traten auf, verleumdeten Jesus. Und schließlich schaffte es die religiöse Elite, Jesus wurde verurteilt zum Tode am Kreuz. Dann ging alles ganz schnell, er wurde an dieses Kreuz genagelt, er starb dort einen bestialischen Tod. Und Sie können sich leicht vorstellen, für die meisten Menschen war damit das Kapitel Jesus abgeschlossen. Aber dann am dritten Tag geschah das Einmalige. Ostermorgen, einige römische Soldaten bewachten das Grab, damit der Leichnam nicht gestohlen werden konnte. Plötzlich wurde es taghell, wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte. Der Boden bebte. Die Soldaten fielen zu Boden wie tote Mücken. Der Stein vor dem Felsengrab wurde weggerollt. Und Jesus Christus auferstand real, wirklich, körperlich von den Toten. In den kommenden Wochen begegnete er vielen Menschen. Einmal begegnete er, bitte beachten Sie das, über 500 Leuten auf einmal, die sich alle überzeugen konnten, Jesus ist auferstanden, er lebt. Dabei ist Jesus mehrheitlich Menschen begegnet, die an seiner Auferstehung zweifelten. Wissen Sie, da haben wir oft ganz falsche Vorstellungen. Die Jünger Jesu waren nicht irgendwelche Hitzköpfe, die sich in etwas hineinsteigerten, bis sie irgendeine Halluzination hatten. Sondern Jesus hatte verständlicherweise Riesenprobleme zu beweisen, dass er auferstanden ist und lebt. Schließlich schafft er es und dann kehrt er in den Himmel zurück, ohne noch einmal zu sterben. Weil Jesus Christus auferstanden ist, hat er bewiesen, dass er wirklich Gott ist. Und weil er Gott ist, ist er das beste Fundament in unserem Leben. Wissen Sie, ich möchte nicht ein Fundament haben in meinem Leben, das dann bei der ersten Krise plupp, wie eine Seifenblase zerplatzt. Ich möchte ein stabiles Fundament. Und ich sage noch einmal, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, ist er Gott und damit das stabilste Fundament, das es überhaupt in unserem Leben gibt. Und jetzt lehrt die Bibel, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Weil er auferstanden ist und lebt, kann er uns ewiges Leben schenken, also Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Und weil er mit der größten Krise in unserem Leben, nämlich mit dem Sterben und mit dem Tod, fertig geworden ist, wird er mit jeder anderen Krise in unserem Leben auch fertig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, auf das Fundament von Jesus zu bauen. Jetzt kenne ich sie nicht. Aber vielleicht sitzen Sie jetzt hier und sagen, Beat, das klingt ja alles wunderschön. Und Sie sagen vielleicht, das würde ich ja auch gerne glauben. Aber Sie sagen vielleicht, ich zweifle einfach immer wieder. Ich zweifle, ob das, was in der Bibel steht, wahr ist. Ich zweifle darunter, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist und lebt. Und Sie sagen vielleicht, Beat, da kann man doch nichts dafür. Oder es gibt einfach Leute, die haben einen starken Glauben und es gibt Leute, die haben einen schwachen Glauben. Und sie sagen vielleicht, ja, ich gehöre dummerweise zu denen, die einen schwachen Glauben haben. Wenn Sie so denken, kann ich Sie gut verstehen. Weil ich als Jugendlicher genauso gedacht habe. Ich hatte damals schon einen gewissen Glauben, ich habe auch gebetet, ich habe manchmal die Bibel gelesen. Aber wenn es schwierig wurde, wenn es Krisen gab, war der Glaube wie weggeblasen. War einfach nicht mehr da. Und ich hatte damals Freunde, die waren so in meinem Alter, die hatten einen ganz starken Glauben. Und ich merkte, der Glaube war Fundament in ihrem Leben, auch in der Krise. Und ich verrate Ihnen, ich habe meine Freunde beneidet. Und ich habe manchmal gedacht, einen so starken Glauben wie die möchte ich auch haben. Aber ich habe gedacht, ich kann da nichts machen. Ich habe ihn dummerweise einfach nicht. Und dann habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, die möchte ich jetzt mit Ihnen teilen. Nämlich wie der Glaube Schritt für Schritt wachsen kann. Und ich erkläre Ihnen das zunächst einmal anhand einer Geschichte aus dem Neuen Testament. Und zwar ist es die Geschichte eines Mannes, der reich war, der gebildet war, der einflussreich war. Er war aber nicht speziell religiös. Also er wusste nicht viel von Jesus, wusste gerade mal das von Jesus, was man so allgemein erzählte, hatte aber Jesus noch nie wirklich erlebt. Vielleicht sagen Sie, ja, das ist genau meine Situation. Weiß natürlich einiges von Jesus, aber richtig erlebt habe ich ihn eigentlich noch nie. Das war die Situation dieses Mannes. Und dieser Mann war in einer großen Krise. Sein Sohn war nämlich schwer krank, die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Er musste damit rechnen, dass sein Kind stirbt. Das ist eine Krise? Das ist eine Krise? Ja, es ist eine Mordskrise. Und jetzt bitte ich Sie einfach mal, kommen Sie mal mit mir und mit diesem Mann mit. In dieser Krise, in dieser großen Krise, wagte er nämlich den ersten Schritt im Glauben. Er suchte Jesus auf. Und um Jesus damals zu finden, in der damaligen Zeit, musste er einen Fußmarsch machen von ungefähr 27 Kilometern. Bitte, es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel, es gab keine Autos. Er musste also 27 Kilometer zu Fuß gehen und er wusste nicht, ob das mit Jesus stimmt oder nicht. Warum ging er trotzdem die 27 Kilometer? Was denken Sie? Nun, er dachte Folgendes. Wenn das stimmt, was die Leute über Jesus sagen, dann mache ich die größte Entdeckung meines Lebens. Wenn das nicht stimmt, was die Leute über Jesus sagen, habe ich nichts verloren. Aber ich habe wenigstens mal was ausprobiert. Also ich bin in jedem Fall der Sieger. Wären Sie die 27 Kilometer gegangen? Auf jeden Fall, ich meine, das ist das einzig Vernünftige. Und dann findet dieser Mann Jesus in der kleinen Stadt Kanaan, da macht er den zweiten Schritt im Glauben. Er bittet nämlich Jesus, in sein Leben einzugreifen. Er sagt, komm bitte mit nach Hause und heile mein Kind. Noch immer wusste er nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Aber er dachte, ich kann ja nichts verlieren. Wenn es wahr ist, mache ich die große Entdeckung. Wenn es nicht wahr ist, habe ich nichts verloren. Und dann reagiert Jesus anders, als der Vater erwartet hatte. Der Vater hatte natürlich erwartet, dass Jesus mit ihm nach Hause geht, in sein Haus kommt, für das Kind betet, ihm vielleicht die Hände auflegt. Aber in dem Fall handelt Jesus anders, sagt nur zwei Sätze. Geh nach Hause dein Kind lebt. Boah. Versetzen Sie mal in die Lage des Vaters. Was hat er in der Hand? Nichts. Außer die Aussage von Jesus. Das Versprechen von Jesus, dein Kind lebt. Und dann heißt es so schön im Text, der Vater glaubte dem, was Jesus sagte. Und er ging die 27 Kilometer nach Hause. Und als er fast zu Hause war, begegnet ihm einer seiner Diener. Und er sagt, er ruft schon von Weitem zu, du, dein Kind lebt, es ist gesund. Und als sie näher zusammenkommen, fragt der Vater, ja, wann ist es gesund geworden? Und dann sagt der Diener, ja, gestern Mittag um 13 Uhr. Und in dem Moment merkte der Vater, das war genau zu der Stunde, als Jesus zu ihm sagte, geh nach Hause, dein Kind lebt. Und erst in diesem Moment wurde aus dieser Unsicherheit, stimmt das mit Jesus oder stimmt es nicht, strahlende Gewissheit. Verstehen Sie das? Am Anfang hatte der Vater nichts in der Hand als nur das Versprechen von Jesus. Aber er ging die 27 Kilometer nach Hause und ich kann mir vorstellen, wie es in ihm gekämpft hat. Da war Hoffnung, vielleicht stimmt das ja, was Jesus gesagt hat. Dann kamen wieder Zweifel, ja, was ist, wenn es nicht stimmt? Aber er ging die 27 Kilometer nach Hause und als er fast zu Hause war, der Diener ihm sagte, dein Kind lebt, wurde aus der Unsicherheit, stimmt das mit Jesus oder nicht, strahlende Gewissheit. Das ist Glaube. Glaube ist mehr als ein bisschen religiös sein. Glaube ist mehr als ein bisschen kirchlich sein, ein bisschen freikirchlich sein, ein bisschen christlich sein. Glauben heißt, ich nehme Jesus in meiner Situation einmal beim Wort und ich gehe die ersten Schritte. Dabei weiß ich am Anfang nicht, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Aber wenn ich dann die ersten Schritte gegangen bin, dann merke ich, Jesus lebt. Er greift in meine Situation ein, er begegnet mir und aus der Unsicherheit wird strahlende Gewissheit. Ich habe das sehr ähnlich erlebt. Ich hatte diese christlichen Freunde. Und irgendwann mal haben die mich eingeladen, so in eine christliche Veranstaltung. Und dort hörte ich zum allerersten Mal in meinem Leben das Evangelium. Von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus vergibt, von dem, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Am Ende gab es die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen. Ich habe davon natürlich Gebrauch gemacht. Habe zuerst mit einem Mitarbeiter geredet, dann noch mit dem Referenten. Und er hat mir noch einmal ganz sorgfältig anhand der Bibel erklärt, wie man den ersten Schritt im Glauben geht. Nachdem er mir alles erklärt hat, fragt er, Beat, möchtest du das? Und ich weiß noch ganz genau, es hat in mir gekämpft. Ja, natürlich wollte ich das. Ich habe gedacht, wenn das stimmt, was da die Leute sagen, was in der Bibel steht, mache ich die größte Entdeckung meines Lebens. Aber da waren Zweifel auch da. Ja, was ist, wenn es nicht stimmt? Und ich sage Ihnen, um ein Haar hätte ich dem Referenten gesagt, es war eine mehrtägige Veranstaltung, hätte ich gesagt, ich komme morgen vielleicht noch einmal oder übermorgen, ich überlege es mir noch einmal, ob ich es mache. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, warum ich es dann doch gemacht habe. Ich habe gesagt, okay, ich wag's. Und dann habe ich zum ersten Mal ein bewusstes Kontaktgebet gesprochen. Ich habe vorher schon gebetet, aber jetzt ganz bewusst habe Jesus meine Sünden bekannt, ihn um Vergebung gebeten, ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen. Und dann ist es passiert. Kurze Zeit nachher, das, was ich nicht wusste, aber hoffte, noch am gleichen Abend, ich wusste, dass mit Jesus stimmt. Ich wusste, Jesus lebt. Bitte, ich hatte keinen wissenschaftlichen Beweis mehr als 5 Stunden vorher, aber es war glasklar. Ich wusste, ich werde mein Leben schaffen, ich habe das Fundament in meinem Leben wirklich gefunden, auch in der Krise, auch in der Not. Ich wusste es wirklich in diesem Augenblick. Inzwischen sind über 48 Jahre vergangen, habe manche Krise erlebt und was damals so ganz sorgfältig angefangen hat mit großer Zweifel, ist zum starken Gewissheit geworden. Und das wünsche ich Ihnen. Ich weiß nicht genau, wo Sie stehen, aber ich wünsche Ihnen, je nachdem, wo Sie stehen, dass Sie bewusst den ersten Schritt im Glauben einmal gehen. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch zum Schluss erklären. Ich möchte Ihnen erklären, wie geht man denn den ersten Schritt im Glauben? Und dazu muss ich Ihnen zunächst eine etwas unangenehme Wahrheit sagen. Die Bibel sagt nämlich, dass jeder Mensch durch seine Sünden zunächst getrennt von Gott lebt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und damit Sie sich das besser vorstellen können, habe ich ein paar Zeichnungen gemacht. Sie sehen hier einmal schematisch die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Sie sehen auf der einen Seite der Mensch, er ist sündig. Sie sehen auf der anderen Seite Gott, er ist heilig. und dazwischen sehen Sie einen ganz breiten, tiefen, unüberbrückbaren Graben. Also ich hätte den Graben so breit machen müssen wie dieser Saal oder wie Wat Wil, das geht natürlich nicht mit PowerPoint. Aber die Bibel sagt, von uns aus haben wir keine Möglichkeit, zu Gott hinüberzugehen. Wir sind einfach getrennt von Gott. Jetzt etwas Wichtiges, wenn die Bibel von Sünde redet, meint sie nicht nur die bösen Dinge, die wir getan haben, sondern auch die vielen guten Dinge, die wir nicht getan haben. Man nennt das Unterlassungssünden. Die Bibel sagt, wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und die Bibel sagt, diese Sünde trennt uns von Gott und darum zweifeln wir an Gott. Sie kennen vielleicht Dietrich Bonhoeffer. Dieser bekannte Theologe hat gesagt, alle unsere Zweifel wurzeln in unseren Sünden. Ich zeige Ihnen das an einem netten Beispiel. Wir wohnen im Zürcher Oberland. Und wenn die Sicht klar ist, dann sehen wir bis in die Berge hinein. Wenn es dunstig ist, sehen wir nur die Umrisse der Berge. Und wenn es wolkig ist, sehen wir nichts von den Bergen. Das liegt aber nicht an den Bergen, die sind immer da. Sondern es liegt daran, dass wir zu weit weg sind von diesen Bergen. Das ist unser Problem. Und das ist ein gutes Bild für Gott. Es ist interessant, dass es nur ganz wenige überzeugte Atheisten gibt auf der Welt, die wirklich sagen, ja, es gibt keinen Gott. Die meisten Menschen sagen, ja, das gibt schon irgendetwas. Aber ich weiß nicht genau, wer oder was es ist. Irgendwie, ich kann das nicht richtig erfassen. Und das liegt darin, dass wir getrennt von Gott sind. Und das hat natürlich eine unangenehme Auswirkung, nämlich dass die allermeisten Menschen den ersten Schritt im Glauben aus einer gewissen Unsicherheit ausmachen. Weil sie einfach immer noch zweifeln. Aber sie müssen es einmal wagen. Und jetzt sagt die Bibel, ist Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er kann uns die Sünden vergeben. Er ist der Weg zurück zu Gott. Und ich zitiere noch einmal mit der Stelle, mit der ich eingestiegen bin, Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Oder im Bild gesprochen, Jesus ist zur Brücke geworden zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Das ist passiert. Das steht jedem Menschen zur Verfügung. Aber jetzt kommt noch etwas Wichtiges. Damit das Sterben Jesu Auswirkungen hat für unser Leben, damit diese Brücke Auswirkungen hat für unser Leben, müssen wir einmal bewusst über diese Brücke hinübergehen. Auch das zeige ich Ihnen an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem Fluss und Sie möchten gerne auf die andere Seite des Flusses. Jetzt wissen Sie, da gibt es eine Brücke. Sie wissen, die Brücke führt auf die andere Seite des Flusses und Sie wissen, wenn Sie über diese Brücke hinübergehen, dann sind Sie auf der anderen Seite des Flusses. Das Problem ist nur, Sie gehen nie über diese Brücke. Wo stehen Sie? Auf der falschen Seite. Also Sie stehen immer noch auf dieser Seite der Brücke. Und so ist es mit Jesus. Es gibt Menschen, die glauben alles. Die glauben, Jesus ist für die Sünden gestorben. Sie glauben, Jesus kann uns Sünde vergeben. Jesus kann uns zu Kindern Gottes machen. Jesus kann uns ewiges Leben geben. Sie glauben alles. Ist auch kein Wunder, dass Sie das glauben. Schließlich steht das in der Bibel und Sie haben das vielleicht im kirchlichen Unterricht damals auch so erlebt. Das Problem ist nur, Sie gehen nie über die Brücke. Wo stehen Sie? Im Bild gesprochen immer noch links vom Kreuz. Das heißt, wir müssen einmal über diese Brücke hinübergehen und das nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder Sie kennen, hat Ihnen vielleicht schon mal jemand gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie die deutschen Bibel lesen, kommen Sie zu einem Wort, das Sie überhaupt nicht mögen. Das nennt die Bibel Bekehrung. Man muss also einmal über diese Brücke hinübergehen. Und das ist ein konkreter Schritt, dass ich bete, dass ich zu Jesus komme und sage, Herr Jesus Christus, jetzt habe ich Kontakt mit ihm. Und dass ich ihm dann meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dass wir Jesus bewusst im Glauben in unser Leben aufnehmen, weil die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man, indem man betet. Es kommt nicht so sehr auf die Formulierung an, aber so in dieser Richtung, dass man sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich komme jetzt zu dir. Und dann gibt es manche Leute, die bekennen ganz konkret Dinge, die sie belasten. Herr Jesus, ich habe da gesündigt, ich habe da gesündigt, ich habe da gesündigt, vergib mir das. Manche machen es eher allgemein, die sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr genau, was ich alles falsch gemacht habe, aber ich habe falsch gehandelt, ich habe falsch geredet, falsch gedacht, falsch gefühlt. Du bist in meinem Leben nicht das Wichtigste gewesen. Irgendwo habe ich manche Dinge, die sind einfach falsch gelaufen, bitte vergib mir diese Sünden. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht beweise, die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet man weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Und in dem Moment, wo sie Amen sagen, Amen ist nicht nur der Schluss des Gebetes, sondern so sei es. In dem Moment, wo sie Amen sagen, überqueren sie diese Brücke. Und jetzt sind sie auf dem Fundament des lebendigen Gottes. Jetzt hat ihnen Jesus alle ihre Sünden vergeben. Sie sind ein Kind des lebendigen Gottes. Gott ist ihr himmlischer Vater. Also er ist real für sie erfahrbar, nicht tote Religion. Wenn sie sterben, kommen sie in den Himmel. Und sie wissen schon, dass sie in den Himmel kommen. Das ist natürlich total ermutigend. Und noch einmal, sie haben das Fundament gefunden in ihrem Leben, ein Fundament, das auch in der Krise standhält. Aber sie müssen einmal über diese Brücke hinübergehen. Und jetzt möchte ich Sie einfach fragen, und ich bitte Sie für sich persönlich, die Frage jetzt beantworten, wo stehen Sie? Machen Sie mal in Ihrem Leben bewusst ein Kreuz, in Ihrem Denken. Machen Sie jetzt ein Kreuz. Stehen Sie hier oder stehen Sie hier? Wo stehen Sie? Und ich möchte Sie sehr ermutigen, wenn Sie sagen, ja, ich bin hier auf der linken Seite oder ich bin unsicher, wo ich genau stehe, dann möchte ich Sie heute Morgen ermutigen, kommen Sie zu Jesus. Nehmen Sie ihn beim Wort. Bekennen Sie ihm Ihre Sünden, bitten Sie ihn, in Ihr Leben hinaufzukommen. Wagen Sie diesen Schritt. Und Sie werden eine wunderbare Erfahrung machen. Sie werden erfahren, Jesus lebt. Er ist für Sie gestorben, er ist auferstanden, er ist da, er beweist sich Ihnen. Das ist wie bei einem Tunneldurchbruch, oder? Man gräbt und gräbt und gräbt und es ist immer dunkel und plötzlich ist man durch und man sieht Licht. Das könnte Ihre Erfahrung heute Morgen sein. Und ich ermutige Sie wirklich, wenn Sie diese Entscheidung für Jesus noch nie glasklar getroffen haben, machen Sie es heute Morgen. Ich kenne Sie nicht, aber es sind Menschen hier, die haben schon lange an dieser Entscheidung für Jesus herumgemacht. Immer wieder. Haben das x-mal gehört. Und sie hatten immer wieder Zweifel im Herzen, haben gesagt, ich weiß einfach nicht, ob es stimmt und darum wage ich es nicht. Ich ermutige Sie, wagen Sie heute diesen Schritt. Wissen Sie, sonst kommen Sie nicht weiter. Sie können noch 10 Jahre warten und noch 10 Jahre überlegen, ist das jetzt wahr oder nicht. Sie müssen mal den Schritt wagen. Sie müssen einmal das Risiko eingehen, wie der Vater in dieser Geschichte. Und Sie gehen ja kein Risiko ein. Wenn es wahr ist, machen Sie die größte Entdeckung. Wenn nein, haben Sie nichts verloren. Vielleicht sind auch Menschen hier, die das zum allerersten Mal hören. Vielleicht wagen Sie es, so taufrisch wie das ist. Sagen Sie, okay, ich wage es mal mit diesem Jesus. Dann machen Sie das. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich solche Abende jetzt nicht einfach abschließe und sage, machen Sie jetzt damit, was Sie wollen, sondern ich möchte Ihnen eine Möglichkeit geben, ein Angebot machen, Ihnen zu helfen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich habe da ein bisschen mit Ihrem Offizier geredet, wie wir es genau machen können und ich schlage Ihnen jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt am Beten, dann wirst du, glaube ich, irgendwie abschließen, noch ein paar Informationen geben, lass nicht ablenken. Ich werde dann dort in diesen Raum, dort rausgehen, dort wo die Kleider sind und so weiter, werde dort auf Sie warten. Und wenn Sie möchten und dann du abgeschlossen hast, Mirko, dann kommen Sie einfach gleich zu mir und wir können in einen Raum gehen, wo wir ungestört sind. Und dort könnte ich Ihnen noch einmal erklären, wie man den ersten Schritt im Glauben geht. Ich würde Ihnen ein paar Bibelstellen zeigen und dann, wenn Sie möchten, würde ich gerne mit Ihnen zusammen beten. Können Sie Jesus um Vergebung beten, ihn einladen, in Ihr Leben einzukommen. Ich habe auch noch etwas mitgebracht, kleine Hefte. Mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus ist mir ein Anliegen, dass Sie nicht nur heute so einen ersten Schritt zu Jesus wagen, sondern dass Sie sagen, ja, wie geht es dann weiter, der zweite und der dritte Schritt. Und da möchten wir Ihnen einfach gerne helfen. Dieses Heft gibt wertvolle Ratschläge dazu. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie von jemandem eingeladen worden und Sie sagen, ja, ich würde das Angebot gerne annehmen, aber allein schaffe ich das nicht, zu Bea zu kommen. Dann sagen Sie es dieser Person, die Sie eingeladen hat und bitten Sie sie, sie zu begleiten. Die Person darf gerne dabei sein. Ich lade auch Menschen ein, die vielleicht sagen, ja, ich habe mich für Jesus entschieden Und ich war mal auf diesem Fundament mit Jesus und jetzt hinkt das Bild ein bisschen. Aber Sie merken vielleicht, dass manches passiert. Sie sind müde geworden im Glauben auch, vielleicht auch Sünde, dass Sie sie nicht mehr bekannt haben. Dinge sind wichtig geworden und irgendwo im Bild, jetzt hinkt jetzt, sind Sie nicht mehr so ganz auf dem Fundament, sondern irgendwo da auf der Brücke. Dann ermutige ich Sie, machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus. Schalten Sie neu durch. Und wenn das Ihr Wunsch ist, dürfen Sie ebenfalls gerne kommen und ich rede mit Ihnen und ich bete mit Ihnen. Aber machen Sie klare Schritte zu Jesus, wagen Sie einen Schritt einmal. Ich möchte Sie dazu ermutigen. Ich würde gerne beten, Mirko, und dann darfst du hier weitermachen. Ich gehe dann gleich schon dort rüber. Genau. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du wirklich das stabilste Fundament bist. Zwar deswegen, weil du Gott bist. Du bist auf diese Welt gekommen, bist für uns gestorben, du bist auferstanden, du lebst. Und hast viele Wunder auch getan und darum wissen wir und dürfen wir wissen, du bist wirklich das Fundament in unserem Leben. Viele in diesem Raum haben das erlebt, können das jetzt voll bestätigen. Du kennst jeden Einzelnen und du weißt vielleicht auch Menschen, die das Evangelium kennen, die aber immer wieder zweifeln, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Möchte ich bitten, dass diese Menschen heute den Mut haben, diesen ersten Schritt einmal zu wagen. Einfach zu dir zu kommen. Und du hast versprochen, wer zu dir kommt, wirst du nicht hinausstoßen. Danke, dass du das auch bestätigen wirst, dass du lebst, dass du in ihr Leben kommst und sie dann merken, du bist Realität, so wie der Vater in der Geschichte und auch wie ich das erlebt habe und dass das so ein erster möglicher Schritt ist. Bitte ich jetzt, gib Mut, auch das Gespräch zu suchen und gib auch viel Liebe und Einfühlungsvermögen, wenn es zu Gesprächen kommt. Ich danke dir dafür. Amen. Mirko, bitte.